Rund 350 Millionen Menschen wählen bis 19. Juni ein gemeinsames europäisches Parlament. Auch die Österreicherinnen und Österreicher geben am Sonntag ihre Stimme ab. Entscheidend ist für sie dabei vor allem ein Thema: Migration.
Genauer gesagt die irreguläre Migration, also Flucht und Asyl. Für eine Mehrheit ist sie das wichtigste Thema bei der EU-Wahl. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Standard. Für 49% der Befragten steht der einheitliche Schutz der Außengrenzen an erster Stelle.
Die rechtspopulistische FPÖ, die in den Hochrechnungen für die EU-Wahl in Österreich auf Platz 1 liegt, setzt im Wahlkampf voll auf das Thema.
Sie wollen einen sofortigen Asylstopp. Sie werben ja mit diesem umstrittenen Wort Remigration, dass die Menschen, die da sind im Migrationshintergrund, eigentlich sogar noch zurückgebracht werden.
Und auch die derzeitige Kanzlerpartei ÖVP versucht mit einem harten Asylkurs Wählerinnen und Wähler zu überzeugen.
Eine glaubwürdige, eine gerechte, ja und auch eine strenge Asylpolitik muss auch Abschiebungen durchführen.
Aber wie viele Asylsuchende kommen tatsächlich nach Österreich? Was tut das Land, um die Zahlen zu senken? Und welche Rolle nimmt Österreich innerhalb der europäischen Asylpolitik ein? Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel.
Und ich bin Margit Ehrenhöfer vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria beschäftigen wir uns mit der Flüchtlingsfrage in Österreich. Wir wollen wissen, ob das Asylsystem tatsächlich überlastet ist. Und wir fragen, warum es so schwierig ist, eine gemeinsame europäische Lösung für die anhaltenden Flucht- und Migrationsbewegungen zu finden.
Migration ist das wichtigste Thema, aber das vor allem in Deutschland und Österreich.
Das ist unser Kollege Kim Son Hoang vom Standard. Er beschäftigt sich seit Jahren mit irregulärer Migration, also Menschen, die ohne Einreisepapiere in die EU kommen. Die Ergebnisse der Umfrage, die das Linzer Market-Institut im Auftrag des Standard durchgeführt hat, sind für ihn nicht gerade überraschend. Es gab nämlich vergangenen Herbst eine ähnliche Befragung, und zwar in insgesamt 12 EU-Mitgliedstaaten.
Da ging es um die Frage, ja, was war in den letzten Jahren irgendwie das dominierende Thema? Und in Italien zum Beispiel, wo ja viele Menschen ankommen, war Migration gar nicht so wichtig.
Dort war zum Beispiel das Thema Inflation wichtiger. Die hohen Werte bei Flucht und Migration sind im EU-Vergleich also schon etwas Spezielles.
Also das muss man irgendwie schon bedenken. Es ist nicht so, dass es in ganz Europa jetzt so ist, dass Migration das Thema ist, sondern vorwiegend hier bei uns in Deutschland und Österreich.
Und das zeigt eben auch die Standardumfrage. Das Thema Außengrenzen ist übrigens für ältere Menschen wichtiger als für jüngere. Männer nennen es häufiger als Frauen. 46% der Befragten haben angegeben, dass ihnen einheitliche Regeln zur Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern besonders wichtig sind. So viel also dazu, wie stark die Österreicherinnen und Österreicher das Thema umtreibt. Aber wie sieht der Status quo in Sachen Asyl tatsächlich aus?
Ein Blick in die Statistiken des Innenministeriums zeigt, dass von Jänner bis April 2024 9.173 Asylanträge in Österreich gestellt wurden.
Davon überwiegend Syrerinnen und Syrer und sehr, sehr viel mehr Frauen als noch bei früheren Fluchtbewegungen und auch sehr, sehr viele Minderjährige.
Sie hören hier unsere Kollegin Irene Brickner aus der Innenpolitikredaktion des Standard. Sie ist Expertin für das österreichische Asylsystem. Neben Syrerinnen und Syrern sind es vor allem Afghanen, die in Österreich Schutz suchen, gefolgt von Menschen aus der Türkei und Somalia.
Und 180 Personen, die als staatenlos gelten, und das ist, soweit ich das weiß, sind da sehr viele Palästinenser aus israelischen Gebieten, die keine wirkliche Staatsangehörigkeit haben.
Wer in dieser Statistik nicht aufscheint, das ist die große Gruppe an Ukrainerinnen und Ukrainern, die in Österreich Schutz suchen.
Die gelten als Kriegsvertriebene aus der Ukraine. Da sind derzeit 70.000 Personen in Österreich registriert.
Ukrainische Geflüchtete müssen üblicherweise kein Asylverfahren durchlaufen, sondern sie bekommen automatisch einen vorübergehenden Aufenthaltsstatus. Das ist in allen EU-Ländern so. Aber auch wenn ihr Status rechtlich ein anderer ist, die Versorgung der Betroffenen funktioniert in Österreich gleich. Und zwar über die sogenannte Grundversorgung.
Wie der Name schon sagt, sollen mit dieser finanziellen Unterstützung die Grundbedürfnisse des täglichen Lebens abgedeckt werden. Also Verpflegung, eine Unterkunft, medizinische Versorgung, Kleidung, auch Schulbedarf und Beratungsleistungen fallen darunter. Wie viel Geld die einzelnen Personen dabei genau bekommen, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Allgemein gilt ein Tageshöchstsatz von 6,50 Euro pro Person. Dazu kommt dann noch ein Taschengeld von 40 Euro. Eine Drei-Personen-Familie kommt so zum Beispiel insgesamt auf 705 Euro pro Monat.
Teilweise gibt es dann noch verschiedene Zuschüsse, zum Beispiel für die Miete. Das hängt aber von der individuellen Situation ab und ist daher schwer, allgemein in Zahlen zu fassen. Hinzu kommt, dass die Grundversorgung nicht einheitlich, sondern föderal organisiert ist.
Das heißt, es geht ja so, ein Asylsuchender kommt kurz in ein Bundesbetreuungszentrum, Dreiskirchen zum Beispiel, und sobald Österreich gesagt hat, okay, den Antrag, den behandeln wir, kommt diese Person in die Länderbetreuung, in eine der 9 Bundesländer.
Je nachdem, in welcher Unterkunft die Asylsuchenden unterkommen, ob sie zum Beispiel in einer Privatwohnung leben oder in einem Quartier mit Verpflegung, steht ihnen dann mehr oder weniger Geld frei zur Verfügung. Und wie dieses Geld ausbezahlt wird, das unterscheidet sich auch wieder. In mehreren Bundesländern bekommen Asylsuchende das Geld bar, andere stellen wiederum eine Bankkarte aus.
Was wir anhand der Statistiken auch sehen, es hat sich verändert, wie die Schutzsuchenden nach Österreich kommen.
Das Ganze zeigt, dass sehr, sehr viel Familiennachzug derzeit stattfindet. Also Familiennachzug ist, wenn eine Person Asyl anerkannt bekommen hat, also das Asylverfahren durchlaufen hat und positiv Asyl hat, hat er oder sie das Recht, die Familie nachzuholen.
Insgesamt gehen 44% der gestellten Asylanträge auf diesen Familiennachzug zurück. Während in der Vergangenheit vor allem junge Männer nach Österreich gekommen sind, sind es deshalb jetzt vermehrt Frauen und Kinder. Das sind Menschen, die oft schon mehrere Jahre in Flüchtlingslagern außerhalb der EU auf eine Einreise gewartet haben.
Der Nachzug von Frauen und Kindern findet in der Regel dahin statt, wo bereits Verwandte leben. Und das ist vor allem Wien.
Und daher gibt es jetzt eben bei den relativ vielen Kindern, die jetzt eingeschult werden müssen, Probleme im Schulsystem in Wien. Weil das sind pro Monat mehrere hundert zusätzliche Schüler und Schülerinnen, die noch dazu erstens meistens überhaupt nicht alphabetisiert sind, weil in den Flüchtlingslagern im Libanon und in Jordanien das nicht funktioniert. Und wenn sie in der Türkei in einer Schule waren, haben sie Türkisch gelernt. Und zweitens auch traumatisiert sind zum Teil. Und das ist eine sehr, sehr große Herausforderung natürlich für das Schulsystem von Wien.
Es gibt zu wenig Platz in den Gebäuden und zu wenig Lehrkräfte, um alle schulpflichtigen Kinder zu betreuen. Der Wiener Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr von den liberalen Neos lässt deshalb mobile Schulklassen einrichten, wo Kinder in Containern unterrichtet werden sollen.
Mir ist es ein Anliegen, dass alle Kinder in Wien gute Bildungschancen bekommen, einen guten Schulplatz bekommen, denn wir müssen das Beste aus der Situation machen und das System funktioniert, auch wenn es ziemlich an der Grenze ist und das muss man offen auch so ansprechen.
Das sagt Christoph Wiederkehr hier im Interview mit der Kronenzeitung. Der Bildungsstadtrat fordert auch eine Wohnsitzauflage für anerkannte Flüchtlinge. Gemeint ist damit, dass Asylberechtigte eine Zeit lang verpflichtet werden, in dem Bundesland zu leben, in dem sie auch ihr Asylverfahren absolviert haben und eben nicht zum Beispiel nach Wien umsiedeln dürfen.
Es kommen halt auch fast alle jetzt zum Beispiel über Asyl oder subsidiären Schutz, die vorher in anderen Bundesländern waren, nach Wien. Das ist ein Riesenproblem und geht so eigentlich nicht, weil es gibt eine gemeinsame Abmachung der Bundesländer, dass alle auch Verantwortung darin übernehmen.
Tatsächlich ist Wien derzeit das einzige Bundesland, das die zwischen Bund und Ländern vereinbarte Quote in der Grundversorgung von Flüchtlingen erfüllt. Die Herausforderungen, mit denen vor allem die Stadt Wien zu kämpfen hat, erwecken den Anschein, es würden gerade besonders viele Menschen nach Österreich kommen. Aber auch wenn die Lage im Schulsystem angespannt ist, von einer Überlastung des Asylwesens generell kann man nicht sprechen. Denn obwohl der Familiennachzug hoch ist, sind die Asylanträge in Österreich an sich so niedrig wie schon lange nicht.
Im Vergleich zum ersten Quartal 2023 sind die Zahlen um rund ein Drittel zurückgegangen. Bis zum Herbst gab es in Österreich vergangenes Jahr einen massiven Anstieg der Asylanträge. Im Oktober haben rund 10.000 Personen Asyl beantragt. Seit November sind die Anträge dann rasant gesunken auf rund 2.300 im Monat. Trotzdem gibt es seitens der Bundesregierung, allen voran Innenminister Gerhard Kahner und Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP, das Bestreben, die Zahlen noch weiter zu drücken.
Und es zeigt, dass wir einen verstärkten Fokus im Kampf gegen die organisierte Schlepperkriminalität legen müssen. Kampf gegen die irreguläre, gegen die illegale Migration muss im Mittelpunkt stehen.
Je näher die Europawahl kommt, desto intensiver pocht die ÖVP auf einen strengeren Asylkurs. Zumindest rhetorisch.
Die Asylpolitik der ÖVP ist derzeit irrlichternd. Das heißt, es werden im Abstand von ein paar Tagen Pläne präsentiert, die fast alle, und das ist dann so schwer zu erklären, nicht relevant sind, weil sie schon existieren, diese Maßnahmen.
Was unsere Kollegin Irene Brickner meint, Innenminister Gerhard Kahner fordert zum Beispiel den Familiennachzug, über den eben besonders viele Menschen gerade kommen, durch DNA-Tests einzuschränken. Soll heißen, Personen, die nachkommen, sollen mit solchen Tests beweisen, dass sie tatsächlich Familienangehörige sind.
Nur es ist halt so, dass es diese DNA-Tests jetzt schon gibt. Und zwar dann, wenn eine Familienzugehörigkeit nicht durch entsprechende Ausweisdokumente belegt werden kann. Wenn es nach dem österreichischen Innenminister geht, dann soll zukünftig aber in fast jedem Fall getestet werden.
Das ist etwas, was zum Beispiel in der Praxis so höchstwahrscheinlich nicht funktionieren wird, weil es auch die Strukturen dazu nicht gibt. Und es auch nicht notwendig ist, weil wenn jemand tatsächlich hinkommt, also eine Frau und ein Kind, und beweisbar ein Dokument hat, das klar und deutlich zeigt, das ist das Kind von dem Herrn so und so, dann braucht man das nicht. Und wenn es gemacht wird, dann wird das wahrscheinlich irgendwann vor Gericht landen und wird wahrscheinlich dann als überbordend bezeichnet werden.
Eine andere Maßnahme, die medial für sehr viel Wirbel gesorgt hat, wurde erst Anfang Juni beschlossen. Die Einführung einer bundesweiten Sachleistungskarte in der Grundversorgung. Das Vorbild ist da Deutschland, wo die Bezahlkarte für Asylbewerber teilweise gerade eingeführt wurde.
Statt Bargeld bekommen die Asylsuchenden dann eine Karte, mit der sie alle Dinge des täglichen Bedarfs bezahlen. 40 Euro können sie auch in bar abheben. Glücksspiel oder Pornografie können damit nicht bezahlt werden. Und für die ÖVP entscheidend, Auslandsüberweisungen sind nicht möglich. Die Idee dahinter ist, es soll verhindert werden, dass Asylwerber Geld an Schlepper überweisen, um dann noch weitere Personen nach Österreich zu holen.
Umgesetzt werden soll die Bezahlkarte in Österreich ab 2025. Allerdings können die Bundesländer selbst entscheiden, ob sie das Modell überhaupt anwenden wollen. Und einige, zum Beispiel Niederösterreich, tun es auch bereits. Von einem bundesweiten großen Wurf kann also eigentlich nicht wirklich die Rede sein.
Ich glaube, dass es jemanden, der eine Flucht hinter sich hat, ziemlich wurscht ist, also wie die Unterkunft, wo er lebt, bezahlt wird. Also in dem Sinne ist das zum Beispiel einer dieser Punkte, wo nach außen hin etwas dargestellt wird, was so, wenn man sich's genau anschaut, vielleicht irgendwo stimmt, aber nicht ganz.
Das türkise Innenministerium rüstet sich außerdem gerne damit, besonders viele Abschiebungen durchzuführen.
Eine glaubwürdige, eine gerechte, ja und auch eine strenge Asylpolitik muss auch Abschiebungen durchführen. Und Asylpolitik muss auch streng sein, damit sie letztendlich gerecht sein kann.
Innenminister Kahner nennt 2023 sogar das Jahr der Abschiebungen. Tatsächlich mussten 12.900 Menschen Österreich vergangenes Jahr verlassen. Mehr als die Hälfte davon hat das auch freiwillig getan. Die anderen wurden eben abgeschoben. Allerdings waren die meisten davon nicht Asylsuchende aus Drittstaaten, sondern EU-Bürger.
Die meisten Abschiebungen waren ins Nachbarland Slowakei. Und das sind Abschiebungen bedingt durch eine Art von Armutsmigration. Das sind EU-Bürger, die hierher kommen, das sind oft Roma, die hier betteln oder die hier versuchen, sich durchzuschlagen. Und man darf ja nicht in einem anderen europäischen Staat, EU-Staat bleiben, wenn man nicht für seinen eigenen Unterhalt sorgen kann. Und die kommen dann halt in diese Situation und werden abgeschoben.
Bei Abschiebungen in Länder außerhalb der EU gibt es zwei große Probleme.
Das eine ist, dass es sehr, sehr schwer ist, Rückführungsabkommen in die Herkunftsländer abzuschließen. Das ist aber jetzt nicht ein österreichisches Spezifikum, das ist in ganz Europa so. Um das zu verstehen, muss man sich nur die Frage stellen, was hat dieses Land davon, wenn es dieses Abkommen abschließt?
Denn die Migrantinnen und Migranten verdienen in Europa in der Regel ein Vielfaches von dem, was sie in ihrem Herkunftsland einnehmen würden. Und ein Teil ihres Einkommens fließt oft zurück in die Heimat, zur Familie. Die Herkunftsländer profitieren also erstmal von der irregulären Migration. Und deshalb nehmen viele ihre Staatsbürger nicht zurück.
Zwingen kann man diese Staaten nicht dazu, sondern nur Abkommen schließen. Im Austausch für Geld oder Kontingenten an Arbeitsvisa? Das passiert zwar schon mit einigen Ländern, aber bei weitem nicht mit allen.
Und die andere Sache ist, dass es mit dem Nein zu Asyl ja überhaupt noch nicht vorbei ist, weil die Menschenrechtskonvention in Artikel 3 beinhaltet einen Schutz des Lebens und der Sicherheit.
Auch wenn einer Person kein Asyl gewährt wird, darf sie nicht in ein Land abgeschoben werden, in dem Krieg oder Verfolgung droht. Es gibt Länder, in die Europa grundsätzlich nicht abschiebt. Dazu gehört zum Beispiel Afghanistan.
In Deutschland läuft darüber gerade eine hitzige Debatte, nachdem vergangene Woche ein Mann aus Afghanistan mit einem Messerangriff mehrere Menschen verletzt und einen Polizisten getötet hat. Christdemokraten und Sozialdemokraten fordern jetzt, Straftäter in Zukunft auch nach Afghanistan abzuschieben. Eines der Probleme dabei ist, man müsste dafür ein Rückführungsabkommen mit den radikal-islamistischen Taliban abschließen, ihnen vermutlich sogar viel Geld zahlen. Außerdem warnen Sicherheitsexperten davor, dass sich abgeschobene Straftäter im Ausland noch weiter radikalisieren könnten.
Auch in Österreich werden keine Abschiebungen in Länder wie Afghanistan oder auch Syrien durchgeführt. Innenminister Gerhard Kahner will das ändern. Die Grünen, die ja als Juniorpartner mit in der Regierung sitzen, sind allerdings dagegen. Es ist auch fraglich, ob sich Rückführungen in diese Länder überhaupt EU-konform durchsetzen lassen. Und bisher hält sich die ÖVP zumindest an EU-Recht.
Klar ist, auch wenn Innenminister Gerhard Kahner gerne über Abschiebungen spricht, sie sind nicht der Grund dafür, dass die Asylzahlen in Österreich gerade eher niedrig sind.
Die Reduktion der Asylanträge hängt damit zusammen, dass sich die Routen eben verändert haben.
Wie unsere Kollegin Irene Brickner sagt, ist der Zuzug über die früher häufig genutzte Balkanroute eingebrochen. Also der Weg, der von Griechenland über Nordmazedonien und Serbien führt.
Teil des Ganzen war, und das war ganz wichtig, dass Serbien begonnen hat, seine Visafreiheiten zu durchdenken. Also davor war es so, Leute aus Tunesien und Leute aus Indien konnten visafrei nach Serbien einreisen, haben das auch in großer Menge getan und sind dann über die Balkanroute nach Westeuropa und dadurch auch durch Österreich gereist.
Serbien hat diese Visafreiheit mittlerweile eingeschränkt. Dadurch sind automatisch weniger Menschen ins Land gelangt und konnten somit auch nicht weiter Richtung EU ziehen.
Serbien hat auch die eigenen Grenzkontrollen verstärkt. Und für diesen Schritt hat sich die serbische Regierung Partner mit an Bord geholt. Auf der einen Seite das Nachbarland Ungarn und auf der anderen Seite Österreich.
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Premierminister, sehr geehrter Präsident, lieber Viktor, lieber Alexander, danke, dass es geklappt hat, dass wir uns hier in Wien treffen.
Im Juli 2023 treten im österreichischen Bundeskanzleramt drei Regierungschefs vor die Presse, um die Pläne einer gemeinsamen Asylpolitik zu präsentieren. Österreichs Kanzler Karl Nehammer von der ÖVP, der serbische Präsident Alexander Vucic und der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban.
Es war ein bisschen auch eine PR-Veranstaltung. Ja, das merkt man auch schon am Namen Migration Summit, als würde da jetzt irgendwie eine große Lösung präsentiert werden.
Unser Kollege Kim Son Hwang war bei der Pressekonferenz des sogenannten Migration Summit vor Ort.
Und es ging darum zu sagen, ja, wir verschärfen die Grenzkontrollen und wir haben das alles im Griff und wir werden stark dagegen vorgehen.
Gemeinsam hat Österreich mit Ungarn und Serbien die Asylbremse deutlich angezogen. Die Maßnahmen, die wir gemeinsam gesetzt haben, zeigen Wirkung.
Die Kooperation wird innerhalb Österreichs auch ziemlich kritisch gesehen. Die Regierungen in Serbien und Ungarn sind bekannt dafür, sich nicht allzu sehr um die Einhaltung von Menschenrechten zu kümmern, sondern Rechte von Minderheiten einzuschränken. Nichtsdestotrotz setzt die österreichische Regierung bei der Bekämpfung der irregulären Migration voll auf die Zusammenarbeit mit diesen beiden Ländern. Zum Beispiel arbeiten österreichische Polizisten beim Grenzschutz in Ungarn, Serbien und Nordmazedonien mit. Laut Innenministerium sind 130 Beamte im Auslandseinsatz.
Der Grenzschutz ist ein Thema, das besonders Innenminister Gerhard Kahner von der ÖVP immer wieder betont. Er stellt dabei auch das europäische Schengen-Abkommen in Frage, also die Abschaffung von Grenzkontrollen zwischen vielen europäischen Staaten.
Diese Reisefreiheit ist Stück für Stück jetzt abgebaut oder musste Stück für Stück abgebaut werden, weil es die Sicherheit erfordert hat, dass es wieder Grenzkontrollen bei vielen Ländern gibt.
Österreich kontrolliert deshalb wieder vermehrt eigene Grenzen, und zwar zu Staaten, über die erfahrungsgemäß viele Schutzsuchende einreisen.
Also das ist alles in Richtung Balkan, also Slowenien, das ist auch Italien und das ist auch die Slowakei und Tschechien, nehme ich auch an. Aber das sind keine systematischen Kontrollen, das ist stichprobenartig.
Diese länderübergreifenden Maßnahmen haben tatsächlich dazu beigetragen, dass die Asylanträge in Österreich zurückgehen. Das Problem ist damit allerdings nicht aus der Welt und auch nicht aus Europa verschwunden.
Statt über die Balkanroute kommen derzeit viele Menschen über die östliche und westliche Mittelmeerroute in die EU. Und das wiederum zeigt, dass Österreich das Flucht- und Migrationsthema nicht im Alleingang lösen kann.
Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Seit 35 Jahren lesen die Menschen im Standard auch das, was sie woanders wohl nicht lesen könnten.
Guten Tag, mein Name ist Hans Rauscher und ich schreibe seit 25 Jahren für den Standard auch das, was ich woanders wohl nicht schreiben könnte.
Der Standard, der Haltung gewidmet.
Schauen wir also auf ganz Europa. Tatsächlich kommen auf dem ganzen Kontinent gerade weniger Schutzsuchende an. Jedenfalls im Vergleich zum Vorjahr.
Also wenn man sich die Zahlen anschaut, war es letztes Jahr so, dass es mit 270.000 Ankünften so viele waren wie seit den großen Fluchtjahren 2015 und 2016 nicht mehr.
Für dieses Jahr dagegen verzeichnet die Europäische Grenzschutzagentur Frontex bereits einen Rückgang von 20%. Vor allem über die zentrale Mittelmeerroute kommen deutlich weniger Menschen aus afrikanischen Staaten.
Das liegt vor allem daran, dass die EU ein Abkommen mit Tunesien abgeschlossen hat. Das Land erhält Geld dafür, dass es Menschen von der Überfahrt übers Mittelmeer abhält. Über solche Deals mit Staaten außerhalb der EU sprechen wir gleich noch. Aber schauen wir uns erst einmal an, wie die Asylsuchenden überhaupt in den jeweiligen EU-Ländern, wie eben Österreich, landen.
Also es gibt das Dublin-Verfahren, das eigentlich so gut wie gar nicht funktioniert.
Das sogenannte Dublin-Verfahren, von dem unser Kollege Kim Sonhuang hier spricht, läuft im Prinzip so. Das Land, in dem jemand, der Schutz sucht, zum ersten Mal EU-Boden betritt, ist auch für den Asylantrag dieser Person zuständig.
Das heißt, wenn ein Mensch jetzt zum Beispiel von Libyen übers Mittelmeer nach Italien kommt, dann müssten eigentlich die italienischen Behörden diesen Menschen registrieren. Reist er danach weiter, zum Beispiel nach Österreich, und will dort Asyl beantragen, dann könnten die österreichischen Behörden ihn nach Italien zurückschicken. Soweit die Theorie.
Wenn das Erstaufnahmeland, also jetzt in dem Beispiel Italien, keine Registrierung durchführt, weiß man natürlich nicht, dass diese Person in Italien das erste Mal eingereist ist.
Und da sind wir schon bei einem der Kernprobleme. Viele Staaten registrieren die Asylsuchenden gar nicht, die bei ihnen ankommen, sondern lassen die Menschen einfach weiterziehen.
Ein Blick auf die Landkarte zeigt, warum die Länder das tun. Ein großer Teil der Migrantinnen und Migranten, vor allem aus Afrika und dem Nahen Osten, kommt übers Mittelmeer nach Europa. Einige wenige EU-Länder, die direkt am Mittelmeer liegen, wie Italien oder Griechenland, sind damit also wegen ihrer geografischen Lage für einen Großteil der Asylsuchenden in Europa zuständig. Nach der Dublin-Regelung würde in Deutschland oder Österreich dagegen kaum jemand ankommen.
Denn dass Asylsuchende mit dem Flugzeug anreisen, das ist die große Ausnahme, zum Beispiel beim Familiennachzug, über den wir schon gesprochen haben. Die meisten Flüchtlinge oder Migranten ohne Visa kommen übers Meer. Ein deutlich kleinerer Teil reist über die sogenannte Balkanroute ein.
Das heißt, ein sehr großer Anteil der Asylsuchenden landet in Italien oder Griechenland. Und weil die Länder an den Außengrenzen mit den vielen Ankünften überlastet sind, halten sie sich nicht an die Verordnung. Andere Staaten, wie zum Beispiel Ungarn oder Serbien, lassen Menschen bewusst weiterziehen, weil sie sich grundlegend weigern, Schutzsuchende aufzunehmen, vor allem aus afrikanischen Ländern.
Und so landen Asylsuchende dann zum ersten Mal in Österreich oder Deutschland im System, wo sie dann registriert werden.
Natürlich würde man sagen, wir lassen jetzt diese Leute auch unregistriert weiterziehen, dann hätten wir auch niedrigere Zahlen.
Deutschland ist das Land, in dem im vergangenen Jahr mit Abstand die meisten Asylanträge gestellt wurden. Dahinter kommen Frankreich und Spanien.
Österreich ist jetzt mittlerweile weiter unten. Also natürlich wird es immer berechnet anhand der Größe der Bevölkerung natürlich.
Österreich liegt inzwischen auf Platz 6 im europäischen Vergleich. Und dann gibt es wiederum Staaten, die fast gar keine Asylsuchenden aufnehmen. Zum Beispiel die Slowakei, Lettland oder eben Ungarn.
Weil die Verteilung europaweit also sehr ungleich ist, ringt die EU eigentlich schon seit der großen Fluchtbewegung in den Jahren 2015, 2016 um eine gerechtere Lösung.
Also es gab auch immer mal wieder Projekte, um jetzt vor allem Italien und Griechenland zu unterstützen.
Da ging es darum, Migranten aus diesen Ländern umzuverteilen, in Staaten, die mehr Kapazitäten haben. Nach einer festgelegten Quote, also einer Art Solidaritätsmechanismus.
Das war ja immer ein riesengroßer Streit in Europa, vor allem was Ungarn betrifft, Tschechien, Slowakei, Polen. Aber auch Österreich war da jetzt nicht wahnsinnig kooperativ und im Endeffekt sind all diese Projekte gescheitert.
Im Jahr 2020, also vor knapp 4 Jahren, wird es dann aber zum ersten Mal etwas konkreter.
Migration is complex. The old system to deal with it in Europe no longer works. The Commission's package on migration and asylum, which we present today, offers a fresh start.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ein größeres Maßnahmenpaket vorgeschlagen, hat dann extrem viel Kritik wieder geerntet, was zu erwarten war.
Einige Länder, wie Ungarn, sind zum Beispiel gegen eine Quote zur Aufnahme von Asylsuchenden.
Andere, so wie Österreich, haben gemeint, nein, wir machen eh schon so viel, wir wollen nicht noch was zusätzlich machen. Gleichzeitig waren da schon noch einige verschärfende Maßnahmen drinnen in diesen Vorschlägen, die dann andere Länder wie zum Beispiel Deutschland abgelehnt haben. Das war ihnen einfach ja menschenrechtlich zu heikel.
Trotzdem laufen die Verhandlungen zwischen den Mitgliedstaaten weiter.
Letztes Jahr haben sich dann EU-Kommission, EU-Parlament und EU-Rat, sprich die EU-Mitgliedsländer, darauf verständigt, dass sie jetzt gemeinsam eine Reform durchführen wollen bis zur EU-Wahl.
Vor einigen Wochen haben EU-Parlament und EU-Rat dann das finale Okay gegeben. Damit steht die Reform, wie geplant, kurz vor der Europawahl. Zum ersten Mal gibt es ein gemeinsames europäisches Asylsystem, kurz GEAS. Es umfasst insgesamt 10 Gesetzespakete.
Das Wichtigste ist unter anderem ein Solidaritätsmechanismus, eben die Verpflichtung, dass alle EU-Länder bestimmten Ländern helfen in bestimmten Formen.
Alle Staaten müssen prinzipiell Asylsuchende bei sich aufnehmen. Weil sich einige Länder aber partout weigern, gibt es auch eine Art Exit-Option.
Sprich, für eine Einmalzahlung von 20.000 Euro pro Person kann man sich freikaufen. Das klingt nicht nur zynisch, das ist es auch, aber es ist zumindest diese Option da.
Eine Möglichkeit, über die noch diskutiert wird, dass die Länder, statt Menschen aufzunehmen, auch Grenzpersonal an die Außengrenzen schicken können. Die Reform soll nämlich nicht nur die Verteilung von Asylsuchenden besser regeln, sie soll auch dafür sorgen, dass insgesamt weniger irreguläre Migrantinnen und Migranten in Europa ankommen.
Das Kernstück, das ist der Plan von Asylschnellverfahren an den Außengrenzländern.
Dieser Teil der Reform ist besonders umstritten. Denn eines der Grundprinzipien des internationalen Flüchtlingsschutzes lautet, dass jeder Asylsuchende, der in einem Land ankommt, das Recht hat, dass sein Anspruch auf Schutz in eben diesem Land geprüft wird.
Dieser Grundsatz wurde vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs entwickelt, weil Jüdinnen und Juden auf ihrer Flucht vor den Nazis in den meisten europäischen Ländern eben keinen Schutz erhalten haben. So etwas sollte es nie wieder geben. Und deshalb wurde die sogenannte Genfer Flüchtlingskonvention erarbeitet, die weltweit von 145 Staaten unterzeichnet wurde. Sie bildet die Grundlage für den Umgang mit Schutzsuchenden in Europa.
Jeder Asylantrag, der auf europäischem Boden gestellt wird, muss also bearbeitet werden. Und das dauert in der Regel lange, weshalb Asylsuchende zum Teil Monate warten müssen, bis entschieden wird, ob sie in Europa bleiben dürfen oder nicht.
Und jetzt kommen wir wieder zur Reform. Die sieht nämlich vor, dass die Asylanträge zwar weiterhin geprüft werden, allerdings im Schnelldurchlauf innerhalb von 12 Wochen. Und zwar direkt an den europäischen Außengrenzen, also in Griechenland oder Italien.
Da werden extra große Asyllager errichtet und da werden die Menschen in haftähnlichen Bedingungen untergebracht. Und wie man sich denken kann, war das ein sehr heikler Punkt, weil auch die Frage ist, wer kommt da jetzt rein und wer kriegt ein normales Asylverfahren?
Gedacht sind diese Schnellverfahren für Menschen aus Ländern, die eine Asylanerkennungsquote von unter 20% haben. Wo die Wahrscheinlichkeit also sehr gering ist, dass diese Personen einen positiven Bescheid bekommen. Dazu muss man sagen, so wirklich neu ist dieser Vorschlag gar nicht.
Es gab ja schon mal dieses Konzept der Hotspots, wo eben auch Menschen, die an den Außengrenzen ankommen, dorthin gebracht werden.
Hotspots, das waren zum Beispiel griechische Inseln wie Lesbos, wo Mitte der 2010er Jahre sehr viele Asylsuchende gestrandet sind. Dort hat man ein riesiges Flüchtlingscamp errichtet. Moria, wo die Asylverfahren eigentlich auch im Schnellverfahren durchlaufen werden sollten.
Funktioniert hat es aber nicht. Ich war selbst 2016 auf Lesbos und habe das Flüchtlingslager Moria damals gesehen. Man kann sich die Zustände kaum vorstellen. Tausende Menschen eingepfercht auf engstem Raum, darunter auch sehr viele Frauen und Kinder. Es gab weder genügend Essen noch sanitäre Anlagen oder medizinische Versorgung. Und das mit den Schnellverfahren, das hat auch nicht geklappt, weil die griechischen Behörden mit der Zahl an Asylsuchenden völlig überfordert waren.
Und wenn sie dann einen negativen Bescheid bekommen, stellt sich die Frage, wohin mit ihnen?
Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass viele Herkunftsländer ihre Staatsbürger nicht zurücknehmen und dass in einige sehr gefährliche Länder gar nicht abgeschoben werden darf. Die Menschen haben also monatelang, manchmal sogar Jahre, in solchen Elendscamps wie Moria ausgeharrt. Es gab fürchterliche Bilder. Kinder mussten bei Minustemperaturen in Zelten leben.
Und wie das jetzt anders gehen soll, dass diese Menschen mit negativem Bescheid aus diesen Lagern kommen und abgeschoben werden, das ist eine gute Frage, auf die die EU bislang keine Antwort weiß.
Auch Familien mit Kindern sollen in diesen neuen Haftzentren in Griechenland oder Italien untergebracht werden. Geplant ist, dass dort zunächst rund 30.000 Menschen Platz haben sollen. Im Gegenzug sollen aus diesen Ländern genauso viele Asylsuchende dann in andere EU-Länder umverteilt werden.
Österreich sieht das als einen ersten positiven Schritt in die richtige Richtung. Heikel wird es dann, glaube ich, wenn man sagt, von diesen 30.000 Menschen, die umverteilt werden, Österreich muss so und so viele aufnehmen, sagen wir mal. Dann kam dann schneller mal dieses Argument, Moment, wir nehmen sicher keinen mehr auf, weil wir schon so viele aufgenommen haben. Was ja zum Teil auch stimmt, aber trotzdem als Teil dieses neuen Maßnahmenpakets müsste Österreich auch noch eine bestimmte Menge aufnehmen.
Es gibt noch einen weiteren sehr umstrittenen Punkt in der Reform, der im Grunde auch nicht neu ist. Da geht es um den Versuch zu verhindern, dass Asylsuchende überhaupt in Europa ankommen.
Also das Grundproblem bei der EU ist, vieles davon ist eine mediterrane Grenze. Sprich, du hast nicht einfach diese eine Barriere, sondern die Menschen, die sind am Meer. Und du kannst natürlich nicht auf hoher See sagen, hey, Entschuldigung, ihr bleibt jetzt da und ihr kommt keinen Meter weiter, weil du hast ja auch eine Verpflichtung.
Laut internationalem Seerecht hat jedes Schiff die Pflicht, Menschen zu retten, die in Seenot geraten. Allerdings hat die EU schon vor Jahren ihre Rettungsmission auf dem Mittelmeer eingestellt. Mittlerweile sind es praktisch nur noch private NGOs, die auf See nach Flüchtlingsbooten suchen. Und deren Arbeit wird durch Länder wie Italien massiv erschwert und zum Teil sogar verboten.
Vor der griechischen Küste sind beim Untergang eines Flüchtlingsbootes mindestens 78 Menschen ums Leben gekommen. Die Küstenwache.
Beim Kentern eines Flüchtlingsbootes vor Griechenland sind Dutzende Menschen ums Leben gekommen.
In den frühen Morgenstunden entdecken Einsatzkräfte am Sonntag das Schiffswrack vor der Küste des kleinen Ortes Decato di Cutro. Dutzende Tote wurden an den Strand gespült, darunter auch Kinder.
Seit 2014 sind schätzungsweise fast 30.000 Menschen bei der Flucht übers Mittelmeer ertrunken.
Die Einstellung der europäischen Seenotrettungsmission ist ein Teil der Abschottungspolitik.
Und was die EU ja schon seit Jahren verfolgt, ist eine verstärkte Zusammenarbeit mit diesen Anrainerstaaten, sprich auf der anderen Seite des Meeres.
Zum Beispiel Libyen. Die EU finanziert die libysche Küstenwache, damit sie Menschen davon abhält, auf Boote in Richtung Italien zu steigen. Allerdings ist Libyen nicht einfach irgendein Anrainerstaat.
Also in Libyen, das ist ein Bürgerkriegsstaat voller Chaos. Die libysche Küstenwache, das sind oft ehemalige Schlepper gewesen. Du weißt doch oft gar nicht, was sie jetzt gerade wirklich machen.
Die libysche Küstenwache ist eine Art Miliz, der selbst schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Und in Libyen werden Migranten in Lagern festgehalten, in denen es systematisch zu Folter und sexualisierter Gewalt kommt. Trotzdem hat die EU seit 2017 mehr als 100 Millionen Euro an die libysche Küstenwache gezahlt, damit sie Migranten in eben diese Lager zurückbringt.
Auch die Türkei erhält von der EU Gelder in Milliardenhöhe, um Asylsuchende davon abzuhalten, in Richtung Europa zu ziehen. Solche Abkommen mit Transitländern werden jetzt weiter vorangetrieben.
Die EU-Kommission, sagen wir so, hat in den letzten Monaten diverse Deals abgeschlossen mit Tunesien, mit Ägypten, mit Mauretanien, auch wenn Mauretanien jetzt kein direkter Anrainerstaat ist.
Die Zustände in diesen Ländern sind jetzt nicht vergleichbar mit denen in Libyen. Aber auch dort ist die Menschenrechtslage für Asylsuchende sehr bedenklich.
In Tunesien wurden teilweise Flüchtlinge einfach in die Wüste geschickt.
Und auch in Mauretanien und Marokko werden Migranten zum Teil in entlegene Gebiete gebracht und in der Wüste zurückgelassen. Das zeigt auch eine aktuelle Recherche des Spiegel. Wir verlinken Ihnen den Artikel in den Shownotes. Die EU weiß davon und finanziert die Verantwortlichen trotzdem, weil die Länder eben die Asylsuchenden von Europa fernhalten sollen.
Ja, das ist irgendwie der große Traum von vielen in Europa, die im Endeffekt so nach dem Prinzip aus den Augen, aus dem Sinn einfach mehr oder weniger alles outsourcen wollen und die Sache ist erledigt.
Abgesehen von den menschenrechtlichen Konsequenzen ist ein weiteres Problem, dass sich die EU durch solche Deals mit autoritären Staaten auch erpressbar macht. Beim Migrationsabkommen mit der Türkei wurde das in der Vergangenheit schon mehrmals zum Problem. Wenn dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan etwas in Brüssel nicht passte, hat er Migrantinnen und Migranten wieder weiter nach Europa ziehen lassen.
Trotzdem will die EU weiter auf dieses Outsourcing setzen. Und einige Mitgliedstaaten, darunter auch Österreich, könnten womöglich bald noch einen Schritt weiter gehen.
Sebastian Kurz hat das als Kanzler auch schon immer wieder vorgeschlagen. Es ist dieser australische Weg. Australien macht das schon länger.
Australien hat nicht nur seinen Grenzschutz in andere Länder verlagert, sondern gleich sein gesamtes Asylsystem. Bootsflüchtlinge, die über den Pazifik nach Australien kommen, werden auf hoher See abgefangen und direkt auf die Inselstaaten Nauru oder Papua-Neuguinea gebracht. Dort werden die Menschen dann in Internierungscamps untergebracht, wo sie ihr Asylverfahren durchlaufen.
Sie haben die Möglichkeit bekommen, in irgendein anderes Drittland gebracht zu werden oder nach Hause gebracht zu werden. Die haben das so konsequent gemacht, dass sie dann teilweise wirklich null Asylanträge hatten. Man muss dazu aber auch sagen, menschenrechtlich war das in den Camps auch eine absolute Katastrophe. Das wurde auch international immer wieder kritisiert.
Im Gegenzug dafür, dass sie die Bootsflüchtlinge aufnehmen, zahlt Australien viel Geld an die kleinen Pazifikstaaten.
Dieses Modell hat inzwischen auch das Interesse von immer mehr europäischen Ländern geweckt. Großbritannien, das ja nicht mehr EU-Mitglied ist, hat gerade erst einen Deal mit Ruanda abgeschlossen. Alle Asylsuchenden, die in Großbritannien ankommen, sollen zukünftig dorthin abgeschoben werden. Und im Gegenzug erhält Ruanda Gelder in Millionenhöhe. Und ähnlich wie bei den Inselstaaten und Australien sollen in Ruanda dann die Asylanträge der Menschen durchgeführt werden, für die eigentlich Großbritannien zuständig wäre. Wer einen positiven Bescheid bekommt, der darf in Ruanda bleiben. Aber nicht mehr nach Großbritannien zurückkehren.
An dem Plan gibt es viel Kritik, vor allem weil Ruanda für Asylsuchende nicht als sicheres Land gilt.
Es geht rigoros und sehr brutal gegen Regimekritiker vor. Und es hat auch nicht wirklich ein funktionierendes Asylsystem, was in dem Fall besonders wichtig ist.
Die Befürchtung ist zum Beispiel, dass Ruanda Menschen in Herkunftsländer abschieben könnte, in denen ihnen Verfolgung droht. Also zum Beispiel Syrien, Afghanistan oder Iran.
Und das wäre ein klarer Verstoß gegen das Non-Refoulement-Prinzip des Völkerrechts. Sprich, niemand kann dorthin zurückgebracht werden, wo jemanden Verfolgung droht.
Dennoch hat auch die österreichische Regierung bereits großes Interesse an diesem Plan signalisiert. Mitte Mai traf sich etwa Bundeskanzler Karl Nehammer mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak in Wien, um sich über den Ruanda-Deal auszutauschen.
Sehr geehrter Herr Premierminister, lieber Rishi, es freut mich sehr, dich heute hier in Wien begrüßen zu dürfen. Das Thema im Kampf gegen die illegale Migration bewegt uns innerhalb der Europäischen Union, aber genauso eben auch das Vereinigte Königreich. Und wir sind deswegen auch vermehrt in Kontakt, wie wir gemeinsam Lösungen finden können, um diesen Kampf engagiert und ambitioniert zu führen. Und Großbritannien spielt hier eine wichtige und auch maßgebliche Rolle. Warum? Weil wir uns auch in dieser Frage einig sind und strategische Partner sind, wenn es darum geht, Asylverfahren in sicheren Drittstaaten durchführen zu können.
Und nicht nur Österreich, auch andere EU-Staaten wie Dänemark wollen die Auslagerung von Asylverfahren vorantreiben.
Mitte Mai gab es einen Brief von 15 EU-Innenministern, unter anderem auch der österreichische, an die EU-Kommission, wo sie die Kommission aufgefordert haben, diese Idee zu verfolgen und nach Lösungen zu suchen, die dem EU-Recht entsprechen.
Es gibt sogar ein EU-Land, das bereits auf eigene Faust dabei ist, einen Deal mit einem anderen Staat abzuwickeln. Und zwar Italien. Das bastelt gerade an einem Abkommen mit Albanien.
Da gibt es aber schon große Unterschiede zum Ruanda-Plan. Also die Idee ist, sie bauen zwei Asyllager in Albanien, bringen die Menschen dorthin. Sie sind dort in diesen Lagern selbst dafür zuständig, sprich, das ist eigenes italienisches Personal. und sie führen auch selber dort das Asylverfahren durch. Und wenn es einen positiven Bescheid gibt, dann dürfen diese Menschen nach Italien zurück.
Denn nach EU-Recht ist es nicht grundsätzlich verboten, Asylverfahren in andere Länder zu verlagern. Allerdings müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Zum Beispiel eben, dass die Asylverfahren rechtsstaatlich durchgeführt werden.
Die Menschen, die jetzt zum Beispiel österreichischen Boden betreten haben, da kann man dieses Asylverfahren auslagern. Aber dieses Land, das Ersteinreiseland Österreich, ist eigentlich immer für diese Person zuständig.
Und das heißt auch, dass Österreich die Menschen wieder aufnehmen muss, für den Fall, dass ihnen Asyl gewährt wird. Ob die österreichischen Asylverfahren tatsächlich eines Tages in einem anderen Land abgewickelt werden, das ist noch offen. Selbst Karl Nehammer sagt, bis dahin sei es noch ein langer Weg.
Was jetzt pünktlich zur EU-Wahl in trockenen Tüchern ist, das sind die Maßnahmen der europäischen Asylreform. Also im Kern die Schnellverfahren an den Außengrenzen, die Deals mit Transitstaaten, damit sie die Menschen auf dem Weg nach Europa stoppen, und die Verteilung von Asylsuchenden unter den Mitgliedstaaten.
Aber die Länder haben eine Frist von 2 Jahren, um das alles umzusetzen. Und dazu muss man betonen, dass eben schon die üblichen Verdächtigen Ungarn und die Slowakei, da haben die Regierungschefs schon angekündigt, sie werden da nicht mitmachen.
Österreich hat bisher erstmal Bereitschaft signalisiert, die Reform umzusetzen. Bestimmte Punkte sind aber, wie gesagt, noch gar nicht konkret definiert. Zum Beispiel, nach welchem Schlüssel Asylsuchende aus Griechenland und Italien in die anderen Länder verteilt werden und wie viele dann womöglich auch nach Österreich kommen.
Was wichtig ist, bislang hält sich Österreich, anders als zum Beispiel Ungarn, an das EU-Recht. Die ÖVP und ihr Innenminister Gerhard Karner geben zwar gern den Hardliner in Sachen Asyl, aber über all dem steht immer das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit.
Das ist ja das, was die ÖVP und die FPÖ auf dieser Ebene unterscheidet. Es heißt nicht, dass die ÖVP also überhaupt nicht der Meinung ist, es sollen Flüchtlinge kommen, aber sie halten sich an die europäischen Vorgaben. Und in dem Sinne ist es schwer, dann weiter zu verschärfen, weil es gibt eben bestimmte Vorgaben, solange diese Vorgaben noch gelten auf europäischer Ebene.
FPÖ-Chef Herbert Kickl hat hingegen immer wieder betont, an welchem EU-Land er sich orientiert.
Ungarn und Österreich sind in Europa eher kleine Länder. Umso wichtiger ist es daher, gegenüber den Großen unsere Interessen zu verteidigen. Genau das tut Ungarn und Viktor Orban und ist damit ein Vorbild für viele in Europa. Für viele Bürger und für die Politiker, denen die Anliegen ihrer Bürger noch etwas bedeuten.
Konkret heißt das: Sollte Herbert Kickl in Österreich an die Macht kommen, dann kann es sein, dass er sich, genau wie Ungarn, einfach über EU-Vorgaben hinwegsetzt. Abgeordnete der FPÖ haben schon angekündigt, dass sie einen Asylstopp einführen wollen. Und nicht nur das.
Sie haben die Vorstellung einer Remigration, nämlich dass Personen mit Migrationshintergrund und sogar österreichische Staatsbürger mit Migrationshintergrund wieder zurückgeschickt werden sollen in die Länder ihrer Vorfahren.
Über solche Pläne wurde ja auch in Deutschland bei einem geheimen Treffen mit Politikern der AfD diskutiert. Harald Wilimski, der EU-Spitzenkandidat der FPÖ, hat Mitte Mai sogar vorgeschlagen, dass es künftig in der EU einen Kommissar für Remigration geben sollte. Dabei ist selbst vielen rechtspopulistischen Parteien in Europa dieser Vorschlag zu radikal. Ganz abgesehen davon, dass er praktisch überhaupt nicht umsetzbar wäre. Denn welches Land sollte Menschen mit Migrationshintergrund, die nicht mal die eigenen Staatsbürger sind, bei sich aufnehmen? Selbst reguläre Abschiebungen scheitern ja nicht am Willen der europäischen Regierung, sondern der Herkunftsländer.
Und was den sogenannten Asylstopp der FPÖ betrifft, auch hier stellt sich die Frage, wie die Partei das realisieren will. Denkbar wären 2 Möglichkeiten. Entweder sie lässt die Menschen einfach weiterziehen, ohne sie zu registrieren. Oder sie hält sie gewaltsam an der Grenze davon ab, nach Österreich einzureisen. Beides tut Ungarn und setzt sich damit über EU-Recht hinweg. Gelöst wird das Migrationsproblem in Europa dadurch natürlich nicht, sondern lediglich ins nächste Land verlagert. Denn die Asylsuchenden verschwinden ja nicht einfach, wenn sie einmal in Europa sind.
Die Maßnahmen auf europäischer Ebene, um Menschen davon abzuhalten, den Kontinent überhaupt erst zu erreichen, die sind spätestens mit der GEAS-Reform bereits maximal verschärft. Fehlende Seenotrettung, Deals mit Milizen und autoritären Staaten, Zentren an den Außengrenzen mit Schnellverfahren. Es ist eigentlich kaum vorstellbar, wie der Grenzschutz noch weiter verstärkt werden soll. Und die Asylzahlen, die gehen weiterhin mal rauf und mal wieder runter.
Während die Experten immer sagen, ja, hallo, wir haben es von Anfang an gesagt. Und wie man auch jetzt sieht, es gibt ja viele Routen nach Europa. Sprich, wenn man da eine Route schließt, dann geht es halt über andere Routen. Das sieht man ja jetzt doch gut. Auf der zentralen Route ist es gerade so, durch den Tunesien-Deal, da kommt jetzt weniger. Dadurch steigen die Zahlen jetzt auch östlich und westlich dieser Route. Und ich denke, so Abschottungspolitik, verschärfte Grenzkontrollen, das mag vielleicht kurzfristig helfen, dauerfristig muss man sich da was anderes überlegen.
Was aber würde tatsächlich helfen, das Problem zu lösen, das Europa nun schon so lange beschäftigt?
Ich habe in den letzten Jahren wirklich mit vielen Experten, Expertinnen geredet. Das Erste, was ich dann so sage bei Interviews, ja, gibt es eigentlich die ultimative Lösung, dann lachen sie erst einmal. Also es gibt nicht diese eine Lösung, das ist klar. Also das ist alles viel zu komplex. Es gibt verschiedene Ansätze.
Unser Kollege Kim Son Hwang sagt, besonders wichtig ist die faire Verteilung von Asylsuchenden, damit nicht ein Land komplett überlastet ist. Und zumindest dafür könnte die neue europäische Asylreform ja ein Schritt in die richtige Richtung sein.
Das andere ist, man muss das Asylsystem entlasten durch legale Einreisewege, weil die meisten ja gar nicht Schutz suchen, wahrscheinlich auch nicht bekommen würden, sondern die wollen arbeiten.
In Österreich lag die Anerkennungsquote auf Schutz oder Asyl im Jahr 2023 bei 65,5%. Umgekehrt heißt das, über ein Drittel aller Menschen, die Asyl beantragt haben, sind nicht gekommen, weil sie vor Krieg oder Verfolgung fliehen. Viele Migranten kommen nach Europa in der Hoffnung auf ein besseres Leben, weil sie Arbeit suchen.
Wenn man denen irgendwie andere Möglichkeiten gibt, um einzureisen, dann wäre das Asylsystem nicht so belastet durch Menschen, die dort gar nicht hingehören. Und dann könnte sich das Asylsystem auch wirklich konzentrieren auf Menschen, die tatsächlich verfolgt werden, die tatsächlich Schutz suchen.
Und denkt man an den Fachkräftemangel, dann braucht Europa ja Migrantinnen und Migranten.
Und man könnte das natürlich kombinieren, sprich diese Menschen, es gibt verschiedene Ansätze, man bildet die zum Beispiel schon im Herkunftsland aus oder man findet andere Wege, um die dann zu identifizieren und sagt, Moment mal, die gehören nicht ins Asylsystem, sondern die gehören woanders hin, sprich vielleicht auf einen Ausbildungsweg geschickt, um dann vielleicht arbeiten zu können.
Zwar gibt es in Österreich und auch in Deutschland schon Programme mit einzelnen Staaten, um Fachkräfte gezielt auszubilden und nach Europa zu holen, aber einen EU-weiten Ansatz wie beim Asylsystem, den gibt es nicht.
Die Kompetenzen dafür hat die EU auch nicht. Also das liegt in den Händen der nationalen Regierungen. Und es gibt immer wieder Programme, ja, also Österreich mit diversen Ländern, gerade in Asien, wo es heißt, jetzt kommen gerade mal wieder Arbeitskräfte aus Vietnam. Ja, das wird alles in einem kleinen Rahmen gemacht, aber dort, wo dann einfach die meisten Menschen herkommen, sprich Afrika oder Nahe Osten, ja, das ist einfach zu wenig, was da bisher gemacht wird. Und stattdessen predigt man eher was von verschärften Grenzkontrollen.
Seit über einem Jahrzehnt herrscht in Europa Streit über den Umgang mit Asylsuchenden. Pünktlich zur EU-Wahl wurde nun eine Reform verabschiedet, in der sich alle EU-Staaten auf einen gemeinsamen Weg geeinigt haben. Eine gerechtere Verteilung der Asylsuchenden ist laut den meisten Experten ein Schritt in die richtige Richtung. Für Österreich könnte das bedeuten, dass das Land in Zukunft wieder mehr Menschen aufnehmen muss.
Schwierig wird es bei Maßnahmen, die der Abschottung und Abschreckung dienen. Denn die stehen zum Teil im krassen Widerspruch zu den Menschenrechten. Zum Beispiel, wenn Asylsuchende mit Geld der EU in Folterlager in Libyen gebracht werden. Oder wenn die EU autoritäre Staaten bezahlt, die Menschen in der Wüste aussetzen.
Migrationsexperten weisen seit langem darauf hin, dass es wichtiger wäre, mehr legale Migrationswege zu schaffen. Schließlich ist Europa angewiesen auf Fachkräfte aus dem Ausland. Wenn Menschen aus Afrika, Asien oder dem Nahen Osten mehr Möglichkeit hätten, mit einem Arbeitsvisum nach Europa zu kommen, dann würden langfristig vermutlich auch weniger Migrantinnen und Migranten die gefährlichen Fluchtwege über die Wüste und das Mittelmeer nehmen.
Aber mit solchen Forderungen lässt sich eben viel schlechter Wahlkampf machen als mit Schlagwörtern wie Asylstopp. Statt sich mit der Komplexität des Migrationsproblems zu beschäftigen, kochen FPÖ und auch ÖVP im Wahlkampf lieber alte Debatten hoch, die in Europa seit mindestens 10 Jahren geführt werden. weil vermeintlich simple Versprechen natürlich besser klingen als das Eingeständnis, dass es bei der Migration keine einfachen Lösungen gibt. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf der Standard.at
und auf spiegel.de.
Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da.
Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an insideaustria@spiegel.de
oder an podcast@derstandard.at.
Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 12 Wochen das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard.
Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Yasemin Yüksel, Scholt Wilhelm und Felix Klein. Ich bin Lucia Eisterkamp.
Ich bin Margit Ehrenhöfer.
Wir sagen Tschüss
und Baba.
Was unternimmt Österreich eigentlich gegen den Klimawandel?
Wie viel betrogen und bestochen wird im Profisport?
Und wieso verdienen Frauen immer noch weniger Geld als Männer?
Ich bin Margit Ehrenhöfer.
Ich bin Tobias Holub.
Wir stellen die brennenden Fragen unserer Zeit.
Und die Standard-Redaktion liefert Antworten.
Im Thema des Tages, von Montag bis Freitag um 17 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt.